Liebe Zuhörer unseres Radios, wie gestern möchte ich Ihnen auch heute Geschichten zu Psalm 91 vorlesen. Unter dem Schutz des Höchsten ist dieser überschrieben. Wenn man die Psalmen mit gläubigem Herzen betet, dann sind sie nicht nur eine informative Sache, in der uns erzählt wird, was Gott da alles getan hat in der Heilsgeschichte, sondern sie sind, wenn man es modern formuliert, performativ. Das heißt, sie bewirken auch, was dort ausgesprochen wird. Und darum geht es ja auch. Denn wir sollen ja vor Gott nicht irgendwelche nette, frommen Sprüche aufsagen, sondern das Gebet wird ja auch in der Intention dargebracht, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass es etwas bewirkt. Zunächst einmal bei uns, dass es uns verändert. Im Bittgebet geht es wesentlich auch darum, dass wir uns einschwingen können in die Absichten Gottes und nicht, dass wir das, was uns wichtig erscheint, bei Gott durchdrücken können. Das folgende Buch, Tödliche Schatten, tröstendes Licht von Pater Gerion Goldmann, ist in der 16. Auflage im Jahr 2010 herausgekommen, jedes Jahr neu, eine erneute Auflage. Es dürfte also auch jetzt schon wieder weitere erhalten haben. Die Erinnerungen dieses Franziskaners, er lebte von 1916 bis 2003, haben Hunderttausende von Lesern bewegt. Ein abenteuerliches Lebensschicksal entfaltet sich in seinen Aufzeichnungen. Geistige Formung durch die katholische Jugendbewegung, Eintritt in den Franziskanerorden, und zwar schon Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, nach Beginn des Zweiten Weltkriegs Kriegsdienst und Aufnahme in die Waffen-SS. Ist ja nicht unbedingt ein Ort, wo ein Franziskaner seinen Dienst tun sollte, bei den brutalsten Typen des Dritten Reichs. Er hat das noch dargelegt, wie verrückt das gegangen ist, dass er da gelandet ist. Er hat auch dann mehrfach sich sehr kritisch geäußert und stand immer wieder vor der Gefahr konfrontiert, dass man ihn erschießt. Kontakt zu Widerstandskreisen, Ausschluss wegen Wehrunwürdigkeit und Prozess von einem Kriegsgericht, in geheimer Mission beim Vatikan, durch päpstliche Sondergenehmigung, Priesterweihe ohne Theologiestudium, in französischer Kriegsgefangenschaft zum Tode verurteilt und in letzter Minute gerettet. Aussendung als Missionar nach Japan, wo er als Lumpensammler von Tokio bekannt wird. In schlichten Worten, spannend und auch humorvoll schildert Pater Gerion, wie er Gottes Führung in seinem bewegten Leben erfahren konnte. Im Englischen trägt das Buch den Titel »Im Schatten seiner Flügel«. Schade, dass man das im Deutschen nicht wörtlich übernommen hat, weil das noch viel mehr auf Psalm 91 anspielt. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, unter seinem Schatten, unter seinen Flügeln geborgen ist, heißt es ja dort. Ich nehme jetzt mitten aus dem Buch eine wichtige Stelle, die mit Psalm 91 zu tun hat. Sie schildert auch die Gefangennahme von ihm. Er hat einen neuen Oberleutnant bekommen, der noch ganz frisch in der Uniform war, keine Fronterfahrung hatte. Ganz geschniegelt schaut der Mann aus und will seine Leute in ein völlig verrücktes Abenteuer hineinbringen. Und schnauzt den Pater Gerion Goldmann, der einen Feldwebel war an. Daraufhin nimmt sein Fahrer die Maschinenpistole, hält sie ihm auf die Brust und fragt dann Pater Gerion: Herr Feldwebel, soll ich ihn kalt machen, dieses Nazischwein? Müller, lass ihn am Leben, die Kugel ist zu schade für ein solches Vorzeigeexemplar. Sehen Sie sich vor, wenn das noch einmal kommt, dann wird er sie tatsächlich kalt machen. Also so, das war einfach der Ton an der Front. Da ging es schon richtig heftig zur Sache. Also die Leute, die dann auch als Feldwebel in einer gewissen leitenden Position waren, haben sich nicht unbedingt dann auch alles gefallen lassen. Aber dann kam ein Befehl vom Oberst, dass er mit einem Trupp von 8 Trägern 2 verwundete Soldaten, die man zurücklassen musste, weil die Alliierten die Stellungen übernommen hatten, wieder herbeischaffen sollte. Goldmann antwortet: Es ist unmöglich. Die Höhe ist auf der ganzen Breite von Engländern besetzt. Uns dahin zu befehlen, heißt, uns in Tod oder Gefangenschaft zu schicken. Aber das ist ein Befehl vom Oberst, der ausgeführt werden muss. Es war schon dunkel, als wir losmarschierten, wieder den gefährlichen Weg hinauf, den wir am Nachmittag herabgekommen waren. Die 8 Männer schweigend hinter mir. 2 schleppten die Teile einer Tragbare. Nun kamen wir auf die Höhe. Darüber sahen wir die noch schwach glimmenden Feuer der Gegner. Und nun geschah es, die Männer meuterten. Herr Feldwebel, es ist purer Wahnsinn, es ist Mord, Selbstmord. Wir haben Frauen und Kinder. Wir liefern uns nicht selbst ans Messer. Schluss, wir gehen keinen Meter weiter. In einigen Stunden kehren wir um und sagen, es wäre niemand mehr zu sehen gewesen. Natürlich hatten die Männer recht. Wenn aber nur einer etwas davon verlauten lassen würde, wie es wirklich gewesen war, dann kämen wir alle vor das Kriegsgericht. Und wie das ausgehen würde, war von vornherein klar. Ich sagte es ihnen, aber vergeblich. Sie saßen da, niemand war bereit, mir noch zu folgen. Gut, sagte ich, ich gehe allein. Ihr wartet hier nicht unter 30 Minuten. Hört ihr inzwischen Schüsse, dann geht ihr zurück und sagt, ich sei gefallen. Sollte es ruhig bleiben, dann folgt mir ganz vorsichtig und langsam, bis ihr mich trefft. Damit waren sie einverstanden. Ich zog also allein los. Wiederum ging es in die Felsen, links viele Meter hoch. Er hat dann die Stiefel ausgezogen, ist auf Strümpfen gegangen, beziehungsweise das, was noch davon übrig war. Und hat sich dann hochgekämpft, der ganze Körper dampfte, obwohl es außen extrem kalt war. Und er hatte Angst, schreibt er, wirklich ganz tiefe Angst. Es war ihm nicht mehr möglich aufzustehen. Ich schalt mich selbst einen Feigling, gab mir den Befehl, aufstehen weiter. Er konnte nicht mehr weitergehen. Dann geschah etwas Eigenartiges. Ich hatte in meinem Leben viele hundert Mal das kirchliche Abendgebet gesprochen. Ich kannte sie wörtlich lateinisch auswendig, darin den Psalm 91. Der Leser wird mich jetzt vielleicht für überspannt halten, wenn ich sage, dass ich in diesem Augenblick eine Stimme zu hören glaubte, die ganz langsam die Worte des Psalms mit mir sprach. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt. Fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zur Rechten 10 mal 1000, so wird es doch dich nicht treffen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und lasse ihn schauen, mein Heil. Der Leser wird sich an den Kopf fassen. Ich weiß aber, dass ich diesen Psalm rezitierte, und zwar auf Lateinisch, weil ich ihn auf Deutsch nicht auswendig konnte. Kraft und Stärke kam zurück. Ich konnte wieder aufstehen und weitergehen, immer noch die heiligen Worte wiederholend. Ich hatte das Tal erreicht. Es war sehr dunkel da unten. Vor mir etwa 100 Meter entfernt der Hügel mit dem zerschossenen Haus, das sich noch einmal 60 Meter darüber erhob. Wie ein Gespenst in der Nacht sahen die Trümmer auf mich herab. Das Wasser war inzwischen noch mehr angestiegen, es ging bis zu den Knien. Ich hielt die Stiefel hoch, damit sie trocken blieben, und watete durch das eiskalte Wasser. Zu dem Haus waren es noch 40 Meter, als ich plötzlich ein Geräusch bei mir hörte. Einige Soldatinnen mit Stahlhelmen auf dem Kopf schauten nicht herunter, sondern dorthin, wohin ich gekommen war. Da ich im Schatten des Hügels im Wasser stand, hatten sie mich noch nicht gesehen. Nun aber hörte ich das Geräusch fallender Steine. Meine 8 Männer waren im Anmarsch. Wenn ich jetzt nichts täte, würde man sie abknallen. Ich sah schon die Gewehre bei mir im Anschlag. Mir blieb nur noch eines. Ich reckte meine Rotkreuzfahne hoch, die ich immer bei mir hatte, und schrie auf Englisch, nicht schießen, deutsches Rotes Kreuz. Nun sahen die Soldaten in die Tiefe und dort unten einen himmellangen Deutschen im Wasser stehen, in der rechten die Fahne, in der linken ein paar Stiefel. Ich musste ihnen wie ein Geist aus der Erde aus dem Wasser aufsteigend vorgekommen sein. Sie forderten mich auf, den Hügel hinaufzukommen. Als ich oben ankam, bildeten sie die Gewehre schussbereit einen Kreis um mich, der ich immer noch die Fahne hochhielt. Ein Offizier kam auf mich zu und der Rechten die Pistole. Ich versicherte ihm, dass ich keine Waffen bei mir hätte, aber er vergewisserte sich, indem er mich abtastete. Ich sah mit einigem Vergnügen, dass die Hand, die die Pistole hielt, zitterte. So hatte wenigstens nicht nur ich allein Angst gehabt. Meine Männer waren nun deutlich zu hören und bald auch zu sehen. Sie standen vor dem Wasser im Tal. Ich rief ihnen zu, sie sollten ruhig durchs Wasser gehen, es würde niemand schießen. Im Schein eines großen, hellstrahlenden Scheinwerfers sah ich, wie sie sich ebenfalls ihre Stiefel entledigten und durch das Wasser auf uns zuwarteten. Endlich waren sie alle oben, wir waren gefangen. Das ging dann noch sehr abenteuerlich weiter, aber das war die Situation, in der Psalm 91 ihm und 8 deutschen Lanzern damals das Leben gerettet hatte. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir bestimmte Gebete auswendig beten können. Ich werde am Dienstag letztmals nochmals zwei Beispiele zu Psalm 91 bringen, die wir dann abrufen können in Zeiten der Not, etwa Psalm 23. Das ist wichtig, dass wir das in unserem geistlichen Repertoire haben. Es segne, heile, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.